Angesichts der französischen Pläne im Westen und der polnischen Annexionsgelüste im Osten, so ihr Argument, würden derartige Experimente nur den Feinden Deutschlands in die Hände spielen. Die Sicherheit und der Zusammenhalt des deutschen Nationalstaats hänge daher von der Einheit Preußens ab. Dieser Bruch mit der zentralistischen Tradition der deutschen Linken beseitigte eine der größten Bedrohungen für den Fortbestand des Staates. All das bedeutete jedoch keineswegs, dass Preußen seine alte hegemoniale Stellung zurückgewinnen konnte. Die preußische Verwaltung war zwar nach wie vor die größte in Deutschland, das preußische Schulsystem blieb das Vorbild für alle anderen deutschen Staaten und die preußische Polizei war nach der Reichswehr das wichtigste politische Machtinstrument in der Weimarer Republik. Ohne die Mitwirkung der preußischen Bürokratie auf Staats-, Provinz- und kommunaler Ebene konnten Reichsgesetze nicht umgesetzt werden. Aber Preußen hatte keine Möglichkeiten mehr, unmittelbar auf die anderen deutschen Staaten Einfluss zu nehmen. Die nationale Exekutive war jetzt völlig unabhängig von der preußischen Regierung und die Personalunion des deutschen Reichskanzlers mit dem preußischen Ministerpräsidenten, in der Kaiserzeit das entscheidende Instrument, um den preußischen Einfluss geltend zu machen, gehörte der Vergangenheit an. Darüber hinaus besaß Deutschland jetzt erstmals ein echtes Nationalheer, wenn es auch durch den Versailler Vertrag strengeren Beschränkungen unterworfen war, das unter dem Kommando eines Ministers stand, auf den Preußen keinen Einfluss hatte. Der steuerrechtliche Dualismus des Alten Reiches, nachdem die Mitgliedstaaten die ausschließliche Kontrolle über die direkten Steuern ausübten und das Reich über ein System an Matrikularbeiträgen finanzierten, war ebenfalls abgeschafft worden. An seine Stelle trat eine zentralisierte Verwaltung. Die Steuerhoheit lag bei der Reichsregierung, von der die Staatseinkünfte je nach Bedarf an die Staaten verteilt wurden. Wie alle anderen deutschen Staaten büßte Preußen also seine steuerliche Autonomie ein. Während des Winters von 1918 blieb die Revolutionsbewegung instabil und in sich gespalten. Die Linke bestand im Wesentlichen aus drei politischen Lagern. Das größte war die MSPD, Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands, die den Großteil der Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei der Kriegszeit repräsentierte. Unmittelbar links von ihr war die USPD angesiedelt, Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, der radikalere linke Flügel der alten SPD, der sich 1917 von der Mutterpartei abgespalten hatte, weil vielen die Reformbestrebungen der Führung nicht weit genug gingen. Am äußersten linken Rand folgte der Spartakusbund, aus dem Ende Dezember 1918 die Kommunistische Partei hervorging. Das Ziel der Spartakisten war der offene Klassenkampf und die Schaffung eines deutschen Sowjetsystems nach bolschewistischem Modell. In den ersten Wochen der Revolution arbeiteten die SPD und die USPD eng zusammen, um die neue Ordnung zu stabilisieren. Sowohl die Reichs- als auch die preußische Regierung bestanden aus SPD-USPD-Koalitionen.